So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. In Erfurt in der Geschäftsstelle der Linken sitzen wir gerade. Neben uns Katja Maurer zum Sommerinterview der Thüringer Lokal-TV-Sender. Und da können wir gleich beginnen. Frau Maurer, erst einige Wochen im Amt. Wie waren die ersten 100 Tage?
Anders als gedacht. Ich hatte eigentlich einen schönen Urlaub für mich geplant und dann kam der Parteitag und ich wurde Landesvorsitzende. Ich hatte vor allen Dingen also viel zu tun, mich so sortieren, die Mitarbeitenden hier kennenzulernen und mir wirklich erstmal einen Überblick zu machen, wie die Lage hier in der Partei, also auch hier in der Geschäftsstelle ist, in der wir gerade sind.
Was hat Sie bewogen zu kandidieren?
Der letzte Parteitag war ja so ein Parteitag der großen Fragen, bei der sich die Partei gefragt hat, funktioniert das noch mit Fraktionsvorsitz und Landesvorsitz? Wo wollen wir eigentlich hingehen? Was passiert eigentlich mit den vielen neuen Mitgliedern? Was ist denn jetzt unser großer Auftrag? Und es hat sich ergeben beim Parteitag, dass die beiden Vorsitzenden, also Christian Schäft, nicht mehr gewählt werden konnte, weil sich die Satzung nicht zu seinen Gunsten verändert hat, so will ich es mal formulieren. Und Ulrike Grosse-Röttich, die zweite Kandidatin, gesagt hat, nee, wir haben hier nur als Team kandidiert. Und dann gab es das große Loch sozusagen. Die Partei hat sich zurückgezogen für eine Stunde und hat erstmal miteinander diskutiert. Und nun bin ich ja schon irgendwas bei 10 Jahren ungefähr in der Partei, bin Landtagsabgeordnete und fühle mich der Partei auch verpflichtet. Also das ist meine politische Heimat. Ich sage manchmal, dass es auch mein Zuhause ist. Finden vielleicht Leute schrullig, aber so ist das nun mal für mich. Und aus der Situation heraus, einerseits aus natürlich auch Sorge um, wie geht es weiter mit der Partei und andererseits auch aus Motivation, weil ich kenne die Partei, ich bin hier schon länger, ich kann auch etwas, habe ich gesagt, okay, ich werfe meinen Hut in den Ring, wenn ihr euch das auch vorstellen könnt, wenn ihr das mit mir gemeinsam trägt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fragen erstmal so ein bisschen nach, also diese Stunde, die sich die Partei genommen hat, die war ja auch dazu da, darüber nachzudenken, wie geht man personell weiter. Und die ersten Signale waren positiv und ich habe gesagt, okay, gib mir einen Stift und einen Zettel, ich muss eine Rede vorbereiten. Ich war wirklich nicht darauf vorbereitet. Also man ist als Politikerin in gewissermaßen ja irgendwie auf alles vorbereitet. Man muss immer irgendwie sprechfähig sein. Aber so eine Kandidatur zum Landesvorsitz ist ja was vollkommen Emotionales auch. Das macht ja auch was mit einem als Mensch. Man ist ja auch privat Rechenschaft schuldig. Man muss sich überlegen, kann ich das überhaupt stemmen? Und ich habe für mich entschieden, ich kann das. Und die Partei hat es zum Glück auch entschieden, auch quasi meinen Co-Vorsitzenden Ralf auch mitzuwählen. Und wir sind auch als Team dann da reingestartet. Das war ein verrückter Tag. Ich habe bei meiner Rede auch gesagt, Leute, ich habe irgendwie Flipflops und Sommertop an. Ich hatte das, also das wäre nichts, was ich anziehen würde, wenn man irgendwie Parteivorsitzende wäre. Ich war einfach, man springt da so rein und genau so war es aber rückblickend, glaube ich, auch richtig.
Sie verstehen aber auch, dass das natürlich nach außen hin nicht immer ordnungspolitisch gut gewirkt hat. Das hat sich schon ein bisschen chaotisch angesehen. Ne? Hätte man das im Vorfeld nicht alles klären können?
Das ist natürlich ein Vorwurf, der im Raum steht und den ich auch verstehen kann, weil sich jeder Mensch, glaube ich, auch in schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, also überall global, auch bei uns in Thüringen, die Leute schon, glaube ich, so eine Sehnsucht nach Sicherheit hatten. Ich bin da als Abgeordnete, aber auch als einfaches Mitglied hingegangen und hatte auch selber gedacht, dass es wahrscheinlich so etwas wie einen Plan B geben würde. Andererseits verstehe ich natürlich aber auch, dass der Landesvorstand sagt, oder ich habe auch im Nachhinein gesagt, jeder von uns muss mit dem Finger auf sich zeigen und gucken, wo lag die Verantwortung. Das lag auch bei den Kreisverbänden. Warum hat da sozusagen niemand noch jemand anderen vorgeschlagen oder vorbereitet oder gemacht? Das ist so. Das ist ein turbulenter Anfang gewesen, definitiv. Und jetzt geht es irgendwie darum, aber trotzdem zu arbeiten und das Beste draus zu machen. Und meine Kandidatur, genauso wie von Ralf, obwohl der zumindest sich als Vize vorgeschlagen hatte, ist plötzlich gekommen. Aber trotzdem bin ich am Ende ja eine, ich würde sagen, handfeste Politikerin. Ich bin jetzt noch nicht 1000 Jahre alt und habe noch keine 20-jährige Karriere hinter mir. Aber ich weiß trotzdem, wie das Handwerk Politik ansatzweise funktioniert. Ich kenne meine Partei und ich bin irgendwie bereit, auch in dieser Funktion zu wachsen. Das ist, weiß, glaube ich, meine Partei auch. Die erwartet von mir keine Perfektion oder dass ich irgendwie ein Politroboter bin, sondern die wissen, ich stehe hinter meiner Partei und ich bin bereit, im besten Sinne auch was zu machen. Und ja, total. Ich habe auch gedacht, verdammte Axt, wie wirkt das jetzt nach außen hin? Ich will natürlich, dass meine Partei ein Stabilisator ist, die Leute eine Sicherheit bei uns empfinden. Andererseits können sie jetzt sich auch sicher sein, dass wir absolut authentisch sind, weil ich zumindest das ist es ja auf jeden Fall gewesen.
Nun soll es ja inhaltlich gar keine so großen Unterschiede geben zwischen den alten Landesvorsitzenden und den neuen beiden Landesvorsitzenden. Aber die Partei selber ist ja auch in einer Art Umbruch, auch aufgrund der vielen Neueintritte, auch aufgrund der Verabschiedung aus dem Regierungslager. 10 Jahre stellte die Partei den Ministerpräsidenten. Ein großer Umbruch. Trotzdem ist man machtpolitisch gesehen gar nicht so klein in Thüringen, denn ohne sie keine Mehrheit. Wie wirkt sich das auf die Arbeit aus?
Das ist jetzt eine sehr große Frage, die Sie gestellt haben. Wir haben als Landesvorstand, gehen wir jetzt in Klausur, weil wir diese Frage für uns beantworten müssen. Wir können die nie abschließend beantworten, weil wir ja immer von äußeren Faktoren auch beeinflusst sind. Aber es ist so, Sie beobachten das richtig, es gibt innerhalb der Partei Leute, die sich einen schärferen Ton wünschen, die sozusagen sich uns in einer deutlicheren Opposition wünschen, die sagen, Leute, ihr seid noch viel zu sehr in diesem Regierungsding. Ich merke das auch so in der Klausur zum Haushalt. Was bereiten wir da vor? Da sind wir noch sehr akkurat. Ich verstehe diese Stimmen auch. Ich glaube nur, dass es auch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was eigentlich Opposition bedeutet und was es bedeutet, laut zu sein. Und ich glaube, dass es oft auch einen Unterschied zwischen Parlamentarismus und Partei gibt und das zu Recht. Jetzt bin ich in der doppelten Funktion vor Ihnen und das macht es ein bisschen schizophren und auf der anderen Seite, glaube ich, auch wichtig, weil ich für beides irgendwie Sensibilität habe. Einerseits mache ich das politische Handwerk. Ich muss mir am Ende des Tages überlegen, was taucht in einem Haushalt auf oder auch nicht. Und ich muss den Leuten irgendwie erklären, dass sie mich nicht nur gewählt haben zum Selbstzweck, damit ich mir ein schönes Foto von mir aufhängen kann, sondern damit ich ernsthaft versuche, das Leben der Menschen besser zu machen. Und andererseits gibt es natürlich die parteipolitische Position, die sagt, ja, aber ihr müsst sozusagen auch laut sein. Ihr müsst sozusagen öffentlichkeitswirksam sein und möglicherweise auch Dinge fordern, die man vielleicht in der realpolitisch so gar nicht umsetzen kann. Und wir werden da zerrieben, oder nicht zerrieben, vielleicht nicht, aber schon gerieben. Das ist schon ein Kampf, den wir auch in der Partei führen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind auch in der Klausur. Wir werden auch noch mal anders reden über sowas wie einen Haushalt. Aber ich sage da auch immer, ich bin da immer vorsichtig, ich sage auch Leute, die Frage, wie wir uns verhalten und wie wir uns ausrichten, würde ich gerne an einem konkreten Beispiel dann machen wollen. Also es gibt gerade viele, viele Stimmen in der Öffentlichkeit, wie ein Haushalt aussehen könnte. Und darauf wollen natürlich auch alle sofort reagieren. Das kann ich ziemlich gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, ich hätte gerne den Entwurf vor mir liegen. Jetzt rede ich schon über Haushalt. Ich habe eigentlich eine andere Frage gestellt. Aber an dem Beispiel kann man es ziemlich gut verdeutlichen, glaube ich. Also auch die Unterschiede und auch die Neuentwicklung der Partei, auch die neue Rolle von der Opposition. Ich finde, man muss auch die Rolle einer Partei immer am konkreten Beispiel besprechen. Nur dann sozusagen entscheidet sich, ob es richtig wird oder nicht.
Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Die Landtagsfraktion, der Sie angehören, hat klar gesagt, bei den letzten Haushaltsverhandlungen gibt es 1 Euro für die Abschiebehaftplätze in Arnstadt. Dann gibt es ein Problem. Jetzt gibt es Abschiebehaftplätze in Arnstadt. Es wurde vor wenigen Tagen von der Brombeer-Koalition vorgestellt. Wie reagiert denn die Linke nun auch angesichts dieser Situation bei den neuen Haushaltsverhandlungen?
Das ist genau das. Ich warte, wie sich das im Haushalt abbilden wird. Aber nun bin ich ja nicht blöd. Ich weiß natürlich, dass es im Haushalt auftauchen wird. Beim letzten Haushalt hatten wir die gute Situation aus linker Perspektive, dass es noch nicht drin stand und wir deshalb den Haushalt deswegen auch nicht ablehnen mussten. Ich gehe stark davon aus, dass es natürlich drin stehen wird. Die Steine werden aufeinander gelegt. Es ist ein Probetermin, sozusagen Ablauftermin für den Abschiebeknast, sozusagen, der ist da. Und es wird im Haushalt sehr wahrscheinlich abgebildet werden. Und dann wird es schmerzhaft für uns sein als Linke, weil wir einerseits natürlich sagen, wir sind eine konstruktive Opposition. Es gibt Dinge wie das kostenfreie Kita-Jahr, es gibt die Demokratieprojekte und. Und dann wird es ein Tauziehen sein. Ich persönlich, wenn Sie mich heute fragen, ohne dass ich einen Entwurf von mir sehe, sage ich, ja, ein Abschiebeknast widerspricht allem, wofür ich politisch stehe. Ich könnte niemals meine Unterschrift darunter setzen. Aber ich bin auch Realpolitikerin und werde sehen, wie sozusagen, was der Vorschlag der Regierung ist. Und dann werde ich es am konkreten Beispiel machen müssen. Vielleicht eine unbefriedigende Antwort, aber Sie wissen, dass die Linke Und da stehen wir auch dahinter, ein Abschiebeknast niemals befürworten wird und wir niemals unsere Hand drauflegen werden oder das finanziell unterstützen werden. Andererseits gibt es auch andere Menschen in diesem Land, die von uns Lösungen erwarten. Ich würde sagen, wir vielleicht telefonieren ja, einfach nochmal, wenn der Entwurf
Haushalt ist. Natürlich immer eine Mehrheit. Und wenn es keine Mehrheit gibt und keinen Haushalt gibt, speziell beim Doppelhaushalt, dann sind wohl die Tage der Regierung auch gezählt. Es gibt auf der anderen Seite eine starke AfD, die auf solche Situationen warten. Daraus macht Björn Höcke auch keinen Hehl. Daraus, er hat ja mehrfach auch gesagt, diese Regierung wird die Legislatur nicht überstehen. Und dann ist immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, kann die AfD sich durchsetzen? Spielt das dann in Ihren Überlegungen auch eine Rolle? Oder sagen Sie, Probleme werden auf dem Weg zum Ziel gelöst, das ist jetzt nicht unser Thema?
Ein Stück weit beides. Also wir bereiten uns natürlich auch darauf vor. Also wir warten einerseits auf den Entwurf, wir warten auf die ersten Gespräche, die jetzt stattfinden sollen. Ich gebe bis zum Schluss die Hoffnung nicht auf, dass sich die Regierung dazu auf uns zubewegt und sagt, nee, wir driften sozusagen nicht nach rechts ab und kalkulieren ein, dass wir das nur mit den Stimmen der AfD holen. Ich hoffe, dass es ausreichend Vernunft gibt in der Regierung, das nicht zu tun, weil das wäre ein Zeichen, das würde der Regierung so auch nicht gut tun, auch den einzelnen Parteien nicht. Also wie will die SPD das für die Zukunft verteidigen? Damit ist die nächste Wahl für die verloren. Also wenn sie sich darauf einlassen und damit offen umgehen.
Die SPD hat ja klar gesagt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, dass es das nicht geben würde mit ihr als Partei.
Ja, aber wenn man sich die Entscheidungen im Parlament anschaut, dann sieht man, dass die SPD gar nicht so stringent ist. Also die letzte Plenarsitzung war frustrierend. Ich bin dann auch laut aus dem Plenarsaal gegangen. Gab es einen Antrag von der Linken, da ging es um Opferrechter Gewalt. War mal ein Vorhaben, das wir gemeinsam mit der SPD vorangetrieben haben. Bei der Entscheidung ist fast die ganze Fraktion der SPD rausgegangen. Der Fraktionschef hat dagegen gestimmt, die parlamentarische Geschäftsführerin wusste nicht so richtig und mit den Stimmen der AfD ist man sozusagen, hat man dagegen gestimmt und auch bei den Reden ist man sehr offensiv geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob die SPD immer noch ihre Parteibeschlüsse so einhält, wie sie das tun. Wenn Sie mich fragen, tun sie das nicht. Also diese klare Abgrenzung nach rechts gibt es nicht. Spätestens dann, als der BSW-Kollege sich mit der AfD getroffen hat, um mal darüber zu reden, wie man Personalentscheidungen in Zukunft treffen will, hätte eigentlich die SPD aus meiner Sicht sagen müssen, jetzt ist Schluss, Leute. Wir brauchen eine Klausur und müssen darüber noch mal reden. Meines Wissens nach ist das nicht passiert. Wenn Sie mich fragen, gibt es also auch von der SPD nicht diesen klaren Kurs, den ich mir wünsche. Aber es geht auch nicht darum, was ich mir als Katja Maurer wünsche, sondern am Ende des Tages darum, dass ich hoffe, dass sich diese Koalition entscheidet. Die müssen nicht alle links werden, das habe ich noch nie erwartet von denen, aber die müssen sich überlegen, mit einem Partner brauchen sie, wer soll das sein, auch für diesen Haushalt. Und ich hoffe, dass sie sich für uns entscheiden. Auch weil wir uns immer als konstruktiv gezeigt haben. Wir wissen, dass wir Kröten schlucken müssen, das ist so. Die Frage ist, welche. Aber darüber würde ich gerne reden. Also das ist mein oberstes Ziel. Und das ist auch das, was ich meiner Partei verkaufen will. Und auch sagen wir, Leute, wir haben immer gesagt, dass die Thüringerinnen und Thüringer am Ende entscheiden werden, ob wir eine gute Partei sind. Nicht wir entscheiden das für uns. Und ich glaube, dass man das messen wird daran, ob wir wirklich den Versuch wagen, in einen Haushalt gemeinsam zu gehen. Und deswegen sage ich das an dieser Stelle offen. Wir reichen immer noch die Hand. Wir haben uns ordentlich gestritten. Das ist vollkommen klar. Das ist am Ende in der Politik auch so, da bin ich pragmatisch, würde ich sagen, ja, das, was gestern passiert ist, ist vielleicht heute etwas, worüber wir hinweggehen können und zusammenarbeiten können. Aber es ist auch so, das will ich auch deutlich sagen, es gibt unsere Stimme nicht umsonst. Also es ist schon auch so, dass in diesem Haushalt sichtbar sein muss, dass die Linke mitgearbeitet hat.
Also wenn jemand darauf setzen sollte aus der Brombeer-Koalition, dass die Linke nur aus, Achtung, Angst vor Machterfolg der AfD mit ihnen stimmt, dann zieht das viel zu kurz.
Nee, das wird so nicht funktionieren. Diese Absage haben wir auch schon öffentlich erteilt.
Das hat auch Ihr Vorgänger immer schon deutlich gemacht. Ja. Apropos Vorgänger, er ist ja auch, Christian Schaft ist auch nach wie vor Chef der Fraktion. Ist er denn, wenn die Parteivorsitzende des Landes in der Fraktion sitzt, jetzt ein lahm Duck?
Also ehrlich gesagt kenne ich den Begriff so gar nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, dass Christian und mich nun ja mittlerweile auch viele Jahre verbindet. Wir sind schon auch unterschiedliche Charaktere. Wir haben auf bestimmte Fragen auch unterschiedliche Antworten. Ich glaube, dass es gut für die Partei und auch für die Fraktion ist, dass wir ein gutes Verhältnis haben und auch gelernt haben, über die letzten Jahre miteinander zu streiten und Kritik zu üben. Ich glaube, dass es nicht überall so gut funktioniert, zwischen uns aber auf jeden Fall. Und ich glaube, wir werden uns immer an jedem Tisch mal tief in die Augen gucken und danach nochmal telefonieren, ob wir mit dem einen oder anderen einverstanden sind. Das wird auch nicht einfach sein, jetzt eine gute Kommunikation nach außen zu kriegen mit, wie gehen wir denn mit diesem Haushalt und mit dieser Brombeere um? Weil ich sehe meine Rolle da natürlich schon als diejenige, die da schon auch nochmal ein bisschen kritischer drauf schaut.
Weil wir beim Thema Wünsche vorhin waren, was wünschen Sie sich denn von Ihrer Partei in Thüringen? Wo soll denn die Reise hingehen? Auch wenn Sie sagen, man erwartet keine Perfektion von uns als Landesvorsitzenden, aber man erwartet ja, Sie haben es ja selber schon formuliert, gewisse Änderungen. Jetzt mal von Ihnen aus, welche Änderungen erwarten Sie?
Naja, wir haben eine neue Mitgliedschaft und die große Herausforderung wird es sein, diese Leute nicht zu verlieren. Also, dass sie nicht sozusagen aus einem Moment heraus Mitglieder geworden sind, sondern dass das gestaltende Personen sein werden. Ganz viele sind es bereits, das muss man ehrlichkeitshalber auch sagen. Aber es geht darum, die Leute zu befähigen, kritische Mitglieder zu sein, die diese Partei nach vorne bringen, auch verändern und sichtbar zu sein. Die große Herausforderung für uns wird die nächste Kommunalwahl sein. Sie wissen das, es gibt immer weniger Leute, die dafür kandidieren wollen. Es gibt immer weniger Leute, die sich auch mit so Parlamentarismus, egal auf welcher Ebene, identifizieren. Das ist auch so ein bisschen ein Fremdheitsgefühl, auch in meiner Partei. Ich bin selber Kommunalpolitikerin, habe auch im Land Kommunalpolitik eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, dass meine Partei nur dann erfolgreich ist, wenn wir auf den kleinsten Ebenen Leute haben, die Veränderungen bewirken oder nach oben sagen, Leute, das geht gar nicht, was habt ihr hier für einen Quatsch gemacht? Das wird die große Herausforderung sein, den Leuten zu sagen, ihr müsst jetzt da reingehen in die Rathäuser und da müsst ihr jetzt konkret Politik machen, weil wir brauchen sozusagen nicht nach Frieden zu rufen, wenn wir nicht sozusagen für den sozialen Frieden in den kleinen Orten sorgen. Das wird schwierig. Die Leute haben nicht alle, ich sag's jetzt flapsig, Bock drauf, weil es gibt immer mehr Angriffe auf Kommunalos. Es ist wirklich eine verdammt harte Arbeit und sie kriegen im Übrigen auch kein Danke dafür. Die meisten Leute, die das irgendwie machen, werden eher in ihrem Freundeskreis dafür beschämt und verantwortlich gemacht für jedes große Übel. Ich kenne das selbst. Das wünsche ich mir, eine handlungsfähige Partei. Ich wünsche mir auch eine Partei, die noch ein bisschen näher zusammenrückt. Also diese Generationsfrage, die ja immer wieder gestellt wird, die ist für mich so ein bisschen schmerzhaft, offen gestanden. Ich finde so, also ich sehe in der Linksjugend keinen Gegner. Ich sehe das auch nicht in der ganz alten Generation. Ich finde, jede Generation hat ihre Fehler, aber auch sozusagen ihr Know-how, ihre Kenntnisse. Und wenn wir das hinkriegen, auch unter meinem Parteivorsitz gemeinsam mit Ralf Blödner, das zusammenzuführen, wäre das fantastisch. Wie? Das kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Aber ich glaube, dass es also wichtig ist, dass die Vorsitzenden, wir machen das auch, dass wir uns jetzt mit der Linksjugend treffen werden und sagen, ey Leute, eure Kritik ist an ganz vielen Stellen auch berechtigt. Lasst mal darüber nachdenken, wie wir das jetzt umsetzen können. Also wenn Parteivorsitzende Menschen mit einbinden, und denen auch zutrauen, Entscheidungen zu treffen und handlungsfähig zu sein, dann bewirkt es, glaube ich, schon eine Menge.
Stichwort Generation. Wie wichtig ist eine linken Ikone, auch durch seine Zeit als Ministerpräsident wie Bodo Ramelow, der aktiv in der Politik geblieben ist, wie wichtig ist er für den Landesverband aus Ihrer Sicht noch?
Also ich glaube, Bodo ist halt Bodo. Bodo und ich haben ein gutes Verhältnis zueinander. Wir machen auch ganz bewusst ein gemeinsames Büro, eröffnen wir jetzt in Erfurt. Ich glaube, Bodo ist unser großer Wissensträger. Die Leute sagen immer, der kennt irgendwie jede Milchkanne und jeden Arzt dritter Generation in jedem Dorf. Und es ist auch einfach so. Dieses Wissen, die Kontakte, die er hat, die werden für unsere Partei auf Dauer unfassbar wichtig sein. Und ich bin jetzt Landesvorsitzende, bin aber trotzdem auch Lernende. Also ich werde ihn immer anzapfen und telefoniere auch regelmäßig mit ihm, weil ich glaube, dass es meine Arbeit am Ende besser machen wird. Nichtsdestotrotz gibt es auch Dinge, die uns trennen werden. Das ist ja vollkommen klar. Bodo kommt aus einer ganz anderen Generation, hat teilweise vielleicht auch andere Vorstellungen davon, wie es läuft. Andere Generationen nach uns, auch lange nach mir, werden, glaube ich, entscheiden, wer am Ende den richtigen Weg geht. Aber Bodo ist nach wie vor, egal zu welcher Veranstaltung wir gehen, der Mann, der irgendwie die Leute abholt und auch über Thüringen hinaus. Und ich wertschätze das sehr, dass er auch ein Bundestagsabgeordneter ist, der in Thüringen nach wie vor verwurzelt ist und auch bleibt. Er ist quasi ständig hier. Das ist in der Geschichte der Linken im Bundestag nicht immer so gewesen, dass die Bundestagsabgeordneten auch einfach vor Ort sind. Dafür bin ich Ihnen dankbar und ich hoffe, er gibt natürlich auch sozusagen den neuen Personen den Raum, den sie brauchen, aber das passiert auch. Also ich sehe Bodo als jemanden, der auch Ralf und mich da unterstützt und immer gesagt hat, Leute, ruft mich halt an, wenn ihr irgendwie eine Frage habt und dann besprechen wir das irgendwie gemeinsam.
Stichwort Neue, von den Neuen bis zur Silberlocken-Generation. Wofür soll die Linke in Thüringen stehen? Was sollen die Leute mit Ihnen verbinden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Sie bleiben auch Landesvorsitzende in 2 Jahren, bis zu den nächsten Wahlen 2029 ist ausreichend Zeit. Sie hatten die Kommunalwahl angesprochen. Dann gibt es keine Wahlen 4 Jahre lang. Ist ja für alle auch ein Punkt, bei dem man sich entwickeln kann, auch für die Linke. Wo soll die Linke aus Ihrer Sicht hin? Oder ist sie schon da, wo sie sein sollte? Wie sehen Sie das?
Ich wünsche mir, dass die Leute die Linke als sozialen Garant sehen. Ich hoffe, dass die Leute in uns die Hoffnung sehen, dass ihre Themen immer wieder angesprochen werden. Und da meine ich Menschen mit Behinderung, da meine ich Migrantinnen, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner. Ich habe das zu Hause selbst, meine Oma, die eine total kleine Rente kriegt, die wirklich auch verzweifelt ist, weil mal soll ihre Rente versteuert werden, mal nicht, dann kommt irgendwie der erhöhte Betrag für die Versicherung und bei meiner Mutter. Meine Familie ist für mich immer so mein Korrekturblatt quasi. Wenn die sich angesprochen fühlen von der Politik, die wir machen, dann machen wir es richtig. Ich will, dass Menschen mit Behinderungen, die so auch an den Rand gedrängt werden und auch immer mehr, wir reden darüber, hat das überhaupt noch Sinn mit Inklusion in den Schulen oder brauchen wir eher Förderschulen? Ich will, dass diese Leute wissen, die Linke ist da, die weiß um unsere Probleme und die kämpft darum und zwar auch lautstark. Die Linke wird dafür ja auch immer wieder belächelt. Was macht ihr hier für komische Klientelpolitik? Nee, das sind die Menschen, die mir wichtig sind. Meine Mutter ist Alleinerziehende gewesen. Meine Oma lebt wirklich am untersten Rand in der Rente. Meine Schwester war Verkäuferin. Mein Bruder ist Veranstaltungstechniker, selbstständig. Diese Leute brauchen jemanden, der sich für sie erhebt. Und das klingt vielleicht ein bisschen romantisierend oder sowas, aber ich meine das echt so. Auch im Haushalt, deswegen habe ich gesagt, es macht sich am Ende am Detail sichtbar, ob man dem zustimmen kann oder nicht, sehe ich hinter jedem Titel Personen, die darauf angewiesen sind, dass wir da sind. Wenn ich den Menschen mit meinem Co-Vorsitzenden das Gefühl geben kann, dass wir da sind und wir das auch noch durch konkrete Handlungen sichtbar und spürbar machen können für die Leute, sind wir, glaube ich, erfolgreich. Wir machen das im Parlament, aber wir machen das auch darüber hinaus mit unserem Energiepreischeck zum Beispiel, die Nebenkostenrechner und so weiter und so fort, wollen wir für die Menschen einen Gebrauchswert im Hier und Jetzt haben. Und das müssen wir weiter ausbauen. Also die Linke hat ja in den letzten Jahren haufenweise Haustürgespräche gemacht, ich selber auch, weil wir gemerkt haben, wir müssen das nochmal nachschärfen, das Profil. Und es reicht nicht zu sagen, mehr Gehalt oder bessere Wohnungen. Wenn Sie Haustürgespräche gemacht haben und Sie sind in der Platte gewesen und Sie sehen, dass die meisten Wohnungen vor 40 Jahren das letzte Mal saniert worden sind und Sie da noch solche Schraubknöpfe haben, um den Strom ein- und auszumachen und Sie haben da braune Fliesen und sowas und da ist eine alte Person, die Treppe nicht hochkommt und der Aufzug ist kaputt, dann wissen Sie, wofür Sie Politik machen. Ich mache das für diese Leute. Ich werde damit keine große Berühmtheit erlangen. Das sind oft die Leute, die auch keine große Lobby hinter sich haben. Aber das ist auch gar nicht mein Auftrag. Sondern, ja,
aber
ich mache
das
mal einen Punkt, da könnte ich jetzt 10 Stunden weiter erzählen.
Im Großen und Ganzen sagen das die Politiker von SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht auch. Wo liegen die Unterschiede?
Also ich glaube nicht, dass sie genau das Gleiche sagen. Also während die auch über Bürgergeldempfängerinnen oder bei Migrantinnen oder wen auch immer mal schwach werden und sozusagen dann einknicken oder beim Mindestlohn oder bei einer gerechten Rente oder bei der Frage, was für eine Bildungsgerechtigkeit wir haben wollen. Ich habe den Eindruck, dass die sich da schon immer auch zerren lassen. Und man kann das auch an konkreten Beispielen sehen. Mindestlohn, gutes Kindergeld, Kindergrundsicherung, meinte ich. Daran sieht man es doch am Ende. Natürlich bin ich als Linke diejenige, die auf Bundesebene nicht in der Regierung ist. Aber auf Landesebene haben wir immer versucht, den Leuten zu erklären, wo wir hinwollen. Kostenfreie Bildung zum Beispiel. Werden wir auch immer wieder kritisiert, weil, mein Gott, warum braucht ihr das denn? Ihr unterstützt damit auch Leute, die irgendwie vermögend sind mit dem kostenfreien Kita-Jahr. weil wir ein Selbstverständnis in dieser Gesellschaft schaffen wollen davon, was Bildung bedeutet, was das bedeutet für die Person, für die Kinder, die klein sind und die mal älter werden sollen und eine Sicherheit in sich spüren sollen, dass sie jeden Bildungsweg einschreiten können oder eingehen wollen, den sie können, unabhängig von ihren Eltern. Das soll im Kindergarten so sein, Grundschule und bis zur Universität oder Ausbildung. Und ich glaube, dass wir in unserer Haltung nicht, ich glaube nicht, ich weiß, dass wir da wesentlich konsequenter sind. Die Linke wird niemals auf die Idee kommen, über Bürgergeldempfängerinnen zu schimpfen. Wir sind immer diejenigen, die darauf aufmerksam machen, welche Menschen sind das, die das Bürgergeld bekommen. Kinder, Alleinerziehende, Menschen, die ihre Familien pflegen. Heute stand es wieder in der Presse, dass auch die SPD bereit ist, sich mal über das Bürgergeld zu unterhalten. Ich finde das offen gestanden unfassbar. Das verletzt mich tief, weil ich weiß, es gibt Menschen, die dahinter stehen, die davon berührt sind, von diesen Debatten, die wissen, ich werde hier sozusagen immer weiter klein geredet und als Schmarotzer geredet. Und das macht die Linke nicht. Und das unterscheidet uns im Wesentlichen von den anderen Parteien.
Stichwort Unterscheidung. In den, oder besser gesagt, bei den Linken gibt es nach wie vor auch unterschiedliche Meinungen zum Ukraine-Krieg beziehungsweise zum Standpunkt dazu. Wie ist denn Ihr persönlicher Standpunkt zum Thema Ukraine, zum aktuellen Stand zu Russland?
Naja, ich glaube, überall da, wo Völkerrechtsverletzungen stattfinden, gibt es nicht zu diskutieren. Da ist es mir relativ egal, wer da steht, ob es Russland, die Vereinigten Staaten, Israel, whatever ist. Passiert es, muss man das kritisieren und muss sich darum bemühen, dass es verändert wird. Die Frage nach Waffenlieferungen ist eine sehr komplizierte. Ich sehe mich da nicht als Expertin, das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich versuche mich da stetig weiterzubilden und natürlich auch den Diskussionen zu folgen. Ich erkenne, dass es auf beiden Seiten wirklich gute Argumente gibt und wir sind in einer verdammt schlechten Situation, weil wir in der Zeit, in der Kriege geführt werden, wir darüber diskutieren müssen, was die richtige Maßnahme ist. Ich glaube, dass der diplomatische Weg immer der richtige Weg ist. Ich erkenne aber auch an, dass es Menschen gibt in der Ukraine, die natürlich auch akut Hilfe brauchen und darauf angewiesen sind, dass die internationale Gemeinschaft genauso wie in Gaza nicht nur redet, sondern auch zur Handlung schreitet. Ich weiß, dass ich nicht diejenige bin, die die eine richtige Antwort darauf bieten kann. Das ist auch für mich frustrierend, auch als eine Parteivorsitzende. Ich weiß auch, dass das für viele Menschen da draußen dieses die Linke schreit nach Diplomatie zu flach ist. Ich glaube, dass es aber trotzdem auch wichtig ist, dass die Linke immer wieder darauf aufmerksam macht. Insofern bin ich froh, dass es die Debatte in meiner Partei gibt. Und ich bin froh, dass meine Partei sehr mutig damit umgeht, Völkerrechtsverletzungen anzukreiden und da sehr, sehr deutlich zu sein. Und ich hoffe für die Menschen, die davon profitiert sind, dass auch unsere Bundesregierung mutige Entscheidungen trifft im Sinne der Zivilgesellschaft. Das möchte ich wirklich sagen. Egal auf welcher Seite, genauso auch in Russland, gibt es Oppositionelle, die sich gegen diesen Krieg stellen und die brauchen Leute, die sie unterstützen. Und da ist die Linke auf jeden Fall auf ihrer Seite. Ich persönlich bin es zumindest.
Nun hat der Ukraine-Krieg ja auch zu einer sicherheitspolitischen Wende geführt, auch in der Politik, in den Haushalten. Es schlägt sich über in Europa in der Steigerung der Verteidigungshaushalte durch, sozusagen. Und zwar in einer eigentlich vor 5, 10 Jahren kaum glaubbaren Höhe und Menge. Spielt das der Linken in die Hände?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass die Menschen auch real Angst haben vor Krieg und dass sie auch merken, dass der Krieg vor den Toren steht und dass die Leute eine Antwort darauf haben wollen. Insofern kann ich das als Mensch sehr gut nachvollziehen, dass Leute sagen, ja, aber wir müssen uns doch irgendwie auch verteidigen. Was passiert denn, wenn das hier alles eskaliert? Ich kann das menschlich sehr gut nachvollziehen. Andererseits bin ich eben auch linke Politikerin und finde, es ist unfassbar, mit welcher Einfachheit, unfassbar viel Geld nun ausgegeben werden soll und auch gar nicht transparent. Also wofür denn jetzt eigentlich genau? Für Waffen, für Panzer, wofür? Für Verteidigung? Wie soll das eigentlich am Ende genau aussehen? Wir wollen wahnsinnig Geld dafür ausgeben. Andererseits gibt es aber auch noch eine andere Form von Unsicherheit und das ist die soziale Unsicherheit. Da sind wir wiederum sehr freigebig zu sagen, Bürgergeld soll gekürzt werden, in der Bildung muss man mal irgendwie sparen, mal gucken, was die Kommunen noch bekommen und so weiter und so fort. Und ich will auch diese Angst und diese Unsicherheit ernst nehmen. Insofern erleben Sie in mir eine Person, die sagt, ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass die Menschen eine Antwort verlangen. Ich glaube, dass die Antwort es nicht ist, immer weiter in Rüstung zu investieren. Ich glaube, dass wir uns sehr genau Gedanken darüber machen sollen, wie denn unsere Zukunft aussehen soll, weil Krieg und Investitionen in Krieg niemals ein Zukunftsprojekt ist. Also ich war entsetzt, als Carsten Schneider gesagt hat, naja Leute, lasst uns mal gucken, wie wir die Automobilindustrie irgendwie umbauen können. Ich dachte so, mein Gott, das ist doch nicht die Antwort darauf, dass die Automobilindustrie krachen geht. Die Menschen da draußen, was für ein Signal ist das an die junge Generation, wenn wir sagen, das ist jetzt unser Zukunftsmodell. Ich würde auch gerne sozusagen mich darum bemühen, die Arbeitsplätze zu retten, die jetzt wackeln, aber doch nicht, indem ich sage, ne, dann baut halt irgendwie Raketen oder Panzer oder was auch immer. Am Ende ist ja gar nicht klar, was die dann bauen sollen. Und so gehe ich auch in die Gespräche mit den Leuten an den Infoständen, also mit viel Verständnis vor ihrer Angst, aber mit einem großen Achtung, dass ich nicht glaube, dass es der richtige Weg ist, in ein noch größeres Militär oder irgendwas zu investieren. Man darf am Ende auch nicht vergessen, dass wir als Deutschland ein verdammt kleines Land sind und dass wir irgendwie Länder vor uns haben wie Russland, die Vereinigten Staaten oder was auch immer. Also was sollen wir denn da für ein Militär ausbauen, um in irgendeiner Art und Weise wirklich wehrhaft zu sein?
Das Stichwort Unsicherheit bringt uns zum allerletzten Themenschwerpunkt. Dieses Interview neigt sich schon dem Ende zu und das ist der Umgang mit der AfD. Auch hier scheinen die Parteien völlig unterschiedliche Ansätze zu verfolgen. Georg Mayer hat sich mehrfach für ein Verbot ausgesprochen. Andere Politiker, auch aus der Regierungskoalition, sind da deutlich vorsichtiger und sagen auch, es dürfen nicht alle, Sie hatten es vorhin kurz thematisiert, Gesprächskanäle abgebrochen werden. Wie steht die Thüringer Linke dazu?
Unverändert. Und das wird sich auch nicht verändern. Also nicht so lange Ralf und ich Vorsitzende sind. Es ist vollkommen klar, dass wir ohne die AfD auskommen. Ich appelliere auf, wie soll ich sagen, Verantwortungsgefühl, klingt ja fast schon wieder zu moralisch, auf den gesunden Menschenverstand, dass wir eine AfD, eine rechtsradikale Partei, deren Vorsitzender Höcke als Faschist bezeichnet werden kann, dass wir die nicht brauchen, um gute Entscheidungen für dieses Land zu fällen. Und ich finde es unglaublich, dass so getan wird, als ob wir darauf angewiesen wären. Also wir sind da unverändert und das wird auch für immer so bleiben. Die AfD wird niemals ein politischer Partner sein.
Das war's. Katja Maurer, Vorsitzende der Linke in Thüringen, eine von zwei Parteivorsitzenden. Vielen Dank für das Gespräch. Sie bleiben uns treu. Alle Sommerinterviews sehen Sie in den Mediatheken Ihrer Thüringer Lokal-TV-Sender von, ja genau, Altenburg bis Suhl. Herzlichen Dank Ihnen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.